Lukas 19, Abvers 11. Wir lesen ja sonntagmorgens gemeinsam durchs Neue Testament, gerade durchs Lukas-Evangelium, Vers für Vers. Und einfach gucken, was Gott uns zu sagen hat, was es für unser Leben bedeutet. Und Gott ist ein lebendiger Gott und ich bin sicher, dass er für jeden Einzelnen was hat. Er ist so persönlich, dass es uns persönlich macht, sein Wort. Es ist wichtig, wenn wir hier Gottes Wort studieren und lesen jede Woche, dass es nicht nur da oben bleibt, nicht nur eine intellektuelle Übung oder dass wir Wissen ansammeln, sondern es geht um unser Leben, es geht Gott um Beziehung, es geht eigentlich darum, dass wir ihn kennenlernen und das, was er von uns will und dass wir mehr in das hineinwachsen, was er für uns hat. Seinen heilen Plan für unser Leben. Und wie gesagt, was wir gesungen haben, wenn wir wirklich bei ihm sind, in seiner Gegenwart von Angesicht zu Angesicht, dann wird unsere Seele völlig zufrieden sein. Aber wir dürfen einen Vorgeschmack erleben und ich bete, dass das passiert, während wir sein Wort studieren. Ich möchte euch zu Beginn eine Geschichte erzählen. Kein Geschichtel diesmal, sondern eine wahre Geschichte, also wirkliche Geschichte. Der Archelaus, der Sohn von Herodes dem Großen, der war der König über Judäa. Dieser Archelaus hatte einen Palast dort in Jericho, in der Stadt, wo Jesus gerade ist. Wir haben letztes Mal gesehen, dass er dort einen Blinden geheilt hat und er hat Zachäus, den Oberzöllner dieser Stadt, getroffen. Und der König Herodes, der hat Archelaus, seinen Sohn, zu einem seiner Nachfolger bestimmt über einen Teilbereich seines Reiches. Aber ihr wisst, dass Judäa von den Römern besetzt war. Die waren die Macht dort und Herodes hat eigentlich nur mit Erlaubnis und Gutdünken der Römer geherrscht. Und dasselbe hat natürlich auch für seine Söhne gegolten. Und 4 vor Christus, nachdem Herodes der Große gestorben war, ist der Archelaus nach Rom gereist, um von dem Kaiser eine Bestätigung zu erhalten, um eine Bestätigung seiner Herrschaft zu bitten, dass der Kaiser ihn jetzt offiziell anstelle seines Vaters über eben ein gewisses Gebiet, es ist in mehrere Teile geteilt worden, aber über ein gewisses Gebiet, dass er ihm die Herrschaft darüber überträgt. Archelaus war überhaupt nicht beliebt bei den Juden und die Juden haben eine 50-köpfige Delegation, das will ich sagen, danke, ist noch früh, eine 50-köpfige Delegation nach Rom gesandt, um das zu verhindern, dass der Archelaus die Herrschaft bekommt. Das hat nichts genutzt, der Archelaus hat trotzdem sein Reich bekommen. Und nachdem er zurückgekehrt ist, war er natürlich stinkig auf diese Leute, die ihn angeklagt haben und er hat sich bitter gerächt an diesen Leuten. Das war ein Ereignis, das die Zuhörer von Jesus hier sehr frisch in ihrem Gedächtnis hatten und ich möchte euch bitten, dass ihr das auch heute im Hinterkopf behaltet, wenn Jesus uns ein Gleichnis erzählt, eine Geschichte erzählt. In Vers 11 lesen wir: Während sie aber dies hörten, müssen wir uns gleich fragen, was hörten, was ist dies? Na, das, was wir letztes Mal gelesen haben. Sie haben das gehört, was Zachäus, ihr Oberzöllner, gesagt hat, im Vers 8. Der stand auf und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, wenn ich irgendjemanden beschissen habe, übers Ohr gehauen habe und betrogen habe, so erstatte ich es vierfach. Das waren die Worte eines bekehrten Menschen, denn sein Gott war sein Zeug, sein Besitz und er hat Götter gewechselt und er war ein veränderter Mann. Wir haben das Zeugnis von Zachäus gehört hier. Und dann haben sie gehört, was Jesus gesprochen hat im Vers 9. Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Abraham, der Vater der Glaubenden. Zachäus ist gläubig geworden an Jesus. Und dann dieser wunderbare Satz, denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Das ist die Mission, warum Jesus gekommen ist. Und während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Jesus spricht davon, er ist der Retter, der Messias, ich bin gekommen zu retten, was verloren ist. Und die Erwartung der Juden war, dass Jesus ein irdisches Reich aufrichten würde. Wenn der Messias kommt, wird er die verhassten Römer rauswerfen, die Besatzungsmacht, und er wird ein Großreich Israel aufrichten und sie werden ganz neuen Wohlstand haben und Herrlichkeit und Macht über alle anderen Völker ringsumher. Das war die Vorstellung der Juden, ihre Erwartung. Und sie waren nahe bei Jerusalem, das Passafest, vielleicht eine Woche ungefähr vor dem Passa. Das war ihre Erwartung. Und das ist der Grund, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt. Warum fügt er dieses Gleichnis dazu? Weil sie nahe bei Jerusalem waren und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen wollte. Dieses irdische Reich, so wie sie sich das vorgestellt haben. Grund waren diese falschen Erwartungen der Juden. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um ein irdisches Reich aufzurichten. Es ist ein geistliches Reich, was er aufrichtet. Und das hatte Jesus nicht vor, was die Leute erwartet hatten. Jesus hatte viel Größeres vor, als Israel von den Römern zu befreien. Er wollte uns Menschen von unseren Sünden befreien, von unserer Schuld, die uns von dem heiligen Gott trennt. Und er hat zu den Jüngern gesagt, im Kapitel 18, im Vers 31, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Alles, was prophezeit ist über den Messias. Denn er wird den Nationen, den Heiden überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Jesus hat klare Worte gesprochen. Ganz klar, was seine Mission ist, aber im Vers 34 lesen wir, die Jünger haben es nicht geschnallt. Und wohl auch nicht die anderen Zuhörer von Jesus. Und Jesus sagt hier nochmal, er sagt, es wird nicht das passieren, was ihr euch vorstellt, sondern ich werde euch verlassen. Ich werde in den Himmel gehen. Da. Mich zur Rechten Gottes des Vaters setzen. Was wir im Glaubensbekenntnis beten, er sitze zur Rechten Gottes des Vaters, des Allmächtigen. Ich werde in den Himmel gehen, aber ihr werdet hier auf der Erde bleiben. Ich werde euch zurücklassen. Und ihr werdet meine Verwalter sein für diese Dinge, die ich euch anvertraut habe. Und ich werde euch dafür verantwortlich halten. Das ist das Thema heute, über das Jesus zu seinen Jüngern und damit auch zu uns spricht. Während sie dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Und hier ist jetzt dieses Gleichnis, das ist eine Geschichte, die uns was lehren soll, geistliche Wahrheit. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde, und er sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Kommt euch das bekannt vor irgendwie? Geschichte von Archelaus. Jesus nimmt eine Geschichte, die seinen Zuhörern sehr vertraut ist, und er macht jetzt ein Gleichnis daraus, versucht es auf eine geistliche Wahrheit anzuwenden. Und wir sehen jetzt, was der Herrscher tun wird, wenn er wiederkommt. Er hat sein Reich empfangen und zuerst sehen wir, was er mit seinen Dienern tut. Im Vers 15. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle seine Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erführe, was ein jeder erhandelt habe. Also logisch, der Chef kommt zurück und der verlangt jetzt, dass diese Diener Rechenschaft ablegen für diese Zeit. seiner Abwesenheit. Wie jeder Chef, ne? Wenn der unterwegs ist, wenn der nicht da ist, wieder zurückkommt, will er sehen, was seine Leute geschafft haben während dieser Zeit. Oder, Rainer, Markus, so ist es, ne? Sagt ihr, Leute, was geht ab? Was habt ihr geschafft? Was habt ihr gemacht? Wir sehen hier zwei Gruppen von Dienern. Eine Gruppe, die treu war, und dann sehen wir einen, der untreu war, der kein guter Verwalter war. Lasst uns zuerst die Treuen anschauen, im Vers 16. Der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Vers 18, und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er aber sprach auch zu diesem, und du sei über 5 Städte. Also je besser die gewirtschaftet haben, je treuer sie waren mit dem, was ihnen der Herr anvertraut hat, desto mehr Verantwortung bekommen sie, desto größer ist ihre Belohnung. Ist immer so. Die, die gut sind, die treu sind, die kriegen immer mehr. Denen kann man immer mehr zutrauen. Als zweites sehen wir aber einen untreuen Knecht. Vers 20. Und ein anderer kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Wahrscheinlich das noch ein bisschen seltsam gerochen. Denn ich fürchte dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast. Also der Typ ist eigentlich völlig unverantwortlich. Nimmt dieses Geld, bindet es in ein Schweißtuch, eigentlich ein völlig unsicherer Aufbewahrungsort, ne? Das hätte verrotten können, wenn das vergraben hat, oder irgendwer hätte die Kohle klauen können. Und er sagt eigentlich zu seinem Herrn, oh, du verlangst zu viel, aber er handelt überhaupt nicht danach. Er sagt im Vers 21, ich fürchte dich, weil du ein strenger Mann bist, du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast, oh, du verlangst zu viel. Und er, der Herr, spricht zu ihm, aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht in eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Auf der Bank wäre es zumindest sicher gewesen und hätte ein bisschen Zinsen bekommen. Wäre gewinnbringender gewesen. Also dieser Knecht, der hat überhaupt nicht nach dem gehandelt, was er geglaubt hat. Das war völlig unlogisch. Er sagt, du bist so ein strenger Mann, du forderst so viel und dann macht er nichts mit dem, was ihm anvertraut hat. Und der Herr sagt ihm das hier. Hey, du widersprichst dich selbst, du richtest dich selbst aus deinem Mund. Du sagst, ich bin ein strenger Mann, ich erwarte viel, aber du handelst völlig gegen das, was du behauptest zu glauben. Das war eine Ausrede. In Wirklichkeit hat er sogar dem Herrn irgendwie so hintenrum die Schuld zugeschoben. Er sagt, du bist schuld, weil du so streng bist. Deswegen irgendwie habe ich, weiß nicht, psychischen Knacks bekommen und habe mich nicht getraut, irgendwas zu machen mit dem, was du mir gegeben hast. Das ist deine Schuld. In Wahrheit war er ein fauler Hund, der Knecht. War so ein bequemer, ein nachlässiger Kerl. Vielleicht war er ein junger Deutscher. Ich habe gestern gelesen, dass die deutschen Jugendlichen europaweit die faulsten sind, wenn es um Hilfe bei der Hausarbeit geht. Nur 4,4% helfen regelmäßig daheim. Vielleicht war dieser Kerl einfach zu faul, um auf die Bank zu gehen. Vielleicht hat er auch nicht wirklich geglaubt, dass sein Herr wiederkommt. Er dachte, okay, Rom ist sehr weit weg. Bis der wiederkommt, vielleicht kommt er gar nicht wieder. Und er war zu faul, er war nachlässig. Und der Herr hat ihn aber durchschaut. Und er sagt ganz klar, du bist ein böser Knecht. Das ist dein Problem. Das Problem war, dass sein Herz böse war. Seine Einstellung war faul. Deswegen war auch er faul. Das war nur eine Ursache, das war ein Symptom von seinem Herzen. Und er wird diesen Knecht richten. Seht hier in Vers 24, und er sprach zu den Dabeistehenden, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der 10 Pfunde hat, der sich am treuesten bewährt hat. Ich sage euch, jedem, der da hat, wird gegeben haben, hey, der hat sich bewährt, als zuverlässig erwiesen. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Er hat sich als unzuverlässig erwiesen. Dem wird selbst dieses eine Pfund weggenommen. Der war wirklich der Loser in dieser Geschichte. Der ist am Ende mit gar nichts übrig geblieben. Und dann sehen wir jetzt am Schluss eine zweite Gruppe, nicht die Knechte des Herrn, sondern eine Gruppe der Feinde, die den Edelmann hier als König abgelehnt haben. Und er sagt in Vers 27, doch jene, meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir, hat sie hinrichten lassen. So wie die Herrscher das damals getan haben, wie Archelaus das getan hat. Also in diesem Gleichnis spiegelt sich diese Geschichte, diese wahre Geschichte von Archelaus sehr gut wider. Und was Jesus hier beschreibt oder was er hier erzählt, das war überhaupt nicht schwer zu verstehen eigentlich. Ne? Wer denkt ihr, ist der noble Mann, der hingegangen ist, um ein Reich zu empfangen? Wer war das? War Jesus. Er ist in den Himmel gegangen, gekrönt worden. Wer sind die Knechte? Wer sind die Diener? Denkt ihr. Geistig gesprochen. Das sind die Jünger. Zuerst mal direkt hier die Nachfolger, aber es gilt auch für uns, weil wir sind Jünger von Jesus, wir sind Nachfolger von Jesus und als solche sind wir berufen, ihm zu dienen. Das ist, was ein Jünger tut. Wer sind die Feinde? Aha, genau, die Jesus ablehnen, den abgelehnt haben, im Kontext wahrscheinlich ganz konkret die jüdischen Leiter, die Pharisäer, die Leute hier, zu denen Jesus gerade vorher gesprochen hat. Also Jesus wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und ich möchte die Reihenfolge hier ein bisschen umdrehen und möchte zuerst die Gruppe von denen anschauen, die ihn ablehnen. Jesus sagt, der wird sie richten. Hier in diesem Gleichnis. Und das ist erstens passiert in der Geschichte, ein irdisches Gericht in der Geschichte Israels. Jesus hat zu diesen jüdischen Leitern gesagt, die ihn als Messias abgelehnt haben, in Lukas 11, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass er das Blut von allen Propheten von ihnen fordern wird, von dieser Generation, die den Messias abgelehnt haben und ihn getötet haben, wird er verantwortlich halten für alle ermordeten Propheten in der Geschichte. In Lukas 13, wenn ihr zurückblättern wollt, hat Jesus getrauert über Jerusalem, also über die Menschen, über die Leiter vor allem. Lukas 13, Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel. Ein sehr zärtliches Bild. Aber ihr habt nicht gewollt. Und ihr könnt umblättern und im Vers 41 lesen, da weint Jesus wieder über dieser Stadt. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie, er hat ein gebrochenes Herz. Und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder, Bewohner Jerusalems, in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, da du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast, diese Heimsuchung Gottes, der sich durch Jesus, durch den Messias nach ihnen ausgestreckt hat. Und er sagt, ihr werdet zerstört werden. Wir werden im Kapitel 21 dazu kommen, da führt Jesus noch genauer aus, was passieren wird. Und er beschreibt da das, was 70 nach Christus passiert ist. Wörtlich, dass die Römer gekommen sind und Jerusalem belagert haben und die Stadt platt gemacht haben. Den Tempel platt gemacht haben. Ihr könnt das auch bei Josephus nachlesen. Die jüdischen Kriege, das war eine furchtbare Zeit. Aber das war ein irdisches Gericht dafür, dass sie Jesus, den Messias, abgelehnt haben. Aber zweitens, es wird auch ein ewiges Gericht geben für die, die Jesus ablehnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Offenbarung Kapitel 20 aufschlagen. Ich möchte die Verse 12 bis 14 oder 15 lesen. Sagt Johannes, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen, vor dem Thron Gottes, und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades, das Totenreich, gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Feuersee ist die Hölle. Ein Bild für die Hölle. Das sind alles Bilder. Hier haben wir Feuersee, an einer anderen Stelle spricht Jesus von äußerster Finsternis, von Würmern, die da fressen. Das sind Bilder. Was sind Feuer, Finsternis, Einsamkeit, denke ich vor allem. Spricht hier von dem zweiten Tod, das ist der zweite Tod, der Feuersee. Der zweite Tod ist geistlicher Tod. Der erste Tod ist, wenn wir körperlich sterben, aber zweite Tod ist ein geistlicher Tod. Tod bedeutet immer Trennung. Ne? Wenn wir physisch sterben, ist die Trennung von unserem Leib und unserem Geist. Der zweite Tod, der geistige Tod, bedeutet Trennung von Gott. Dass wir getrennt sind durch unsere Sünden von dem heiligen, perfekten, absolut reinen Gott. Das heißt hier, wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dann hat er diesen zweiten Tod erfahren in der Ewigkeit, die Trennung von Gott. In der Offenbarung 21 lesen wir nach, dass dieses Buch des Lebens, das Buch des Lebens des Lammes ist. Wer ist das Lamm Gottes? Jesus. Na, Johannes der Täufer hat gesagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Jesus ist dieses stellvertretende Opfer für unsere Sünden. Jesus ist das Leben. Er hat unsere Schuld auf sich genommen am Kreuz, damit wir sie nicht selber tragen müssen. Er hat uns unsere Schulden abgenommen. Und wenn wir das annehmen, können wir befreit sein davon und können Gemeinschaft und Beziehung mit Gott erfahren. Jesus ist das Leben. Jesus zu vertrauen bedeutet ewiges Leben. Ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott, das bekommen wir geschenkt von Jesus, das bietet er uns an. Vergebung all unserer Sünden. Aber Jesus ist auch ganz ehrlich und offen und er sagt, wenn du das Leben ablehnst, dann wählst du den Tod. Wenn du deine Sünden nicht Jesus gibst, wenn du ihn nicht als dein persönliches Opferlamm, als deinen persönlichen Erlöser annimmst in deinem Leben, dann wirst du dich selber verantworten müssen für deine Sünden. Und sie werden dich umbringen. Im Römerbrief steht, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Trennung von Gott. Deine Sünden werden dich von Gott trennen. Das tun sie jetzt schon, das werden sie auch in der Ewigkeit tun. Ich kann in kein Herz reinschauen, aber wenn du jemand bist, der Jesus ablehnt, dann sei dir bewusst, das ist eine ernste Sache. Das hat sehr ernste Konsequenzen in der Ewigkeit und Jesus spricht sehr ehrlich drüber. Jesus versucht nichts zu verschönern oder durch die rosarote Brille, dass nur möglichst viele Leute in die Gemeinde kommen. reden wir irgendwie rosarot. Oh, Gott ist nur Liebe und alles. Oh, oh, oh. Nee, Jesus ist ja ehrlich. Und er sagt, Leute, es geht um Leben oder Tod. Es geht um die Ewigkeit. Wenn du Jesus ablehnst, er weint um dich. Wie um die Leute in Jerusalem, die ihn abgelehnt haben. Er liebt dich. Er wirbt um dich. Er ist für dich gestorben, damit du ewiges Leben haben kannst. Er ist gekommen, um dich zu retten. Also verhärte dein Herz nicht so, wie die Leiter Israels zur Zeit Jesu das getan haben. Ich möchte wieder Paulus sagen, ich bin ein Gesandter Jesu Christus und ich bitte für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Es wird in der Ewigkeit eine Trennung geben zwischen denen, die an Jesus geglaubt haben und denen, die das nicht getan haben. Das ist die geistliche Anwendung für diese zweite Gruppe hier eigentlich, die Gruppe der Feinde Gottes oder der Feinde dieses Herrschers in dem Gleichnis. Aber lasst uns jetzt die andere Gruppe anschauen, die Gruppe der Knechte. Das betrifft uns persönlich als Christen. Als Christen, als Nachfolger Jesu sind wir seine Knechte. Seine Sklaven ist das Wort eigentlich wörtlich. Wenn ihr die Briefe von Paulus lest, Paulus schreibt das eigentlich fast immer. Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Das war seine Identität. Das war, wie er sich gesehen hat. Dieses Wort Knecht, das Wort Doulos im Griechischen, beschreibt einen Knecht, einen Sklaven aus freiem Willen. Im Alten Testament gab es diese Gelegenheit. Könnt ihr nachlesen, im alttestamentlichen Gesetz. Wenn ein Jude sich verschuldet hatte und sein Geld nicht zurückzahlen konnte, dann hatte er die Möglichkeit, für eine bestimmte Zeit sich diesem Schuldner als Sklaven sozusagen zu verkaufen und seine Schuld abzuarbeiten. Nur für eine begrenzte Zeit, das war genau festgelegt, weil Gott wollte nicht, dass sein Volk Sklaven sind. Sie kommen, um sie zu befreien, das Passa. Bild auf Jesus hin auch das Ganze. Und wenn jetzt diese Zeit gekommen war, die Sklaven freizulassen und der Sklave aber seinen Herrn liebgewonnen hat, weil er ein guter Herr ist. Und sich gedacht hat, meine Kinder sind zusammen mit dessen Kindern aufgewachsen, er ist ein guter Herr, eigentlich geht es mir viel besser als sein Diener, als ohne ihm. Dann hatte dieser Israelit die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will dann Sklave bleiben. Mein ganzes Leben lang. Und dann haben sie ihn an den Türpfosten gestellt und haben ihm das Ohr durchbohrt und haben ihn so ein Flinserl, sagen wir in Wien, so ein Ohrring gemacht. Und das war ein Zeichen, dass er ein Sklave auf Lebenszeit war, aus freiem Willen, weil er seinen Herrn liebt. Das ist, wie der Paulus sich bezeichnet. Paulus, ein Sklave aus freiem Willen, ein Sklave von Jesus Christus, aus freiem Willen. Und im 1. Korintherbrief 6 steht, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid erkauft worden um einen Preis. Und deswegen wollen wir Jesus in unserem Leib, in unserem irdischen Leben ehren und verherrlichen. Weil er hat uns gekauft. Wir gehören nicht uns selbst, wir gehören ihm. Er hat den größten Preis hingelegt für uns, der je bezahlt wurde in der ganzen Geschichte des Universums. Jesus hat sich selbst gegeben. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben. So viel waren wir ihm wert. Jetzt erzähle ich euch doch eine Geschichte. Geschichte von einem Sklavenmädchen. Sklavenmädchen war nicht besonders intelligent, nicht besonders fähig, nicht besonders begabt, hatte schon Spuren der Sklaverei, Misshandlung, war krank, hat einen schlechten Besitzer, der hat sie schlecht behandelt, hat sie geschlagen. Und dann eines Tages sollte sie verkauft werden am Sklavenmarkt, wie das damals so war. Und wurde versteigert. Und da war dieser grausame Großgrundbesitzer, der hat für sie gesteigert. Und der war dafür bekannt, dass er seine Sklaven misshandelt hat und gefoltert hat. Und dieses Mädel war voll Angst. Der hat schon gekrauert. Oh Mann. Und hat begonnen zu beten. Und dann plötzlich ist ein anderer Mann aufgestanden. Das war auch ein reicher Plantagenbesitzer. Und er war dafür bekannt, dass er wirklich gut war und liebevoll zu seinen Knechten. Und die haben begonnen zu bieten und da ist dieser Bieterwettstreit entstanden. Der eine war sauer, dass er plötzlich einen Konkurrenten hat und der Preis für dieses Sklavenmädchen ist nach oben gegangen, nach oben gegangen, nach oben gegangen, bis es weit über den Wert war eigentlich. Und zu guter Letzt hat dieser gute Plantagenbesitzer den Zuschlag bekommen. Und er ist nach vorne gegangen, hat den Preis hingelegt, hat sich umgedreht und ist weggegangen. Und das Sklavenmädchen wurde freigelassen, war ja gekauft, wurde losgelassen und so ist diesem Mann nachgelaufen und ist ihm zu Füßen gefallen und hat ihm umklammert und hat ihm gedankt und sie hat gesagt, hey, ich will mit dir gehen, ich will bei dir bleiben, ich will dir dienen. Und dieser Mann, der sie gekauft hat, hat gesagt, nee, das ist ein Missverständnis. Ich habe dich nicht gekauft, um dich zu versklaven. Ich habe dich gekauft, um dich freizulassen. Ich habe dich frei gekauft. Du kannst gehen. Du kannst hingehen, wo immer du willst. Und sie hat gesagt, nee, ich will bei dir bleiben. Ich will dir dienen. Und das ist unsere Geschichte eigentlich. Jesus hat den Preis für unsere Schuld bezahlt. Und wir sehen diesen Preis, den er bezahlt hat. Und das ist der Grund, warum wir ihm lieben und warum wir ihm dienen wollen. Jesus, ich will bei dir bleiben. Ich will mit dir leben. Ich will dir dienen. Als Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, hat er mein Herz gestohlen. Das ist die Motivation, warum wir ihm nachfolgen wollen. Wenn ich ihn am Kreuz sehe, wenn ich diesen unglaublichen, teuren Preis sehe, den er für mich bezahlt hat, was soll ich sonst tun? Da verliere ich mein Herz, da kann ich nicht anders. Da will ich sagen, Jesus, ich möchte für dich leben. Und ich möchte auch sagen, es gibt keinen besseren Herrn in dieser Welt als Jesus. Er ist der Beste. Jeder Mensch hat einen Herrn, ob er es zugibt oder nicht. Jeder Mensch lebt für etwas. Manche für Materialismus, andere für eine irdische Beziehung, andere für Anerkennung und Ruhm. Manche leben für so verrückte Dinge wie Alkohol oder Drogen, Dinge, die sie kaputt machen und wirklich versklaven. Wir dürfen für Jesus leben, den besten Herrn, den es gibt. Der sein Leben gegeben hat, um uns freizukaufen. Der gesagt hat, ich nenne euch nicht mehr meine Knechte, sondern ich nenne euch meine Freunde. Und Paulus sagt, das ist, was ich bin. Ich bin ein Knecht Jesu Christi, ein Sklave aus freiem Willen. Für ihn will ich leben. Das ist meine Identität. Das ist, was ich tun will mit meinem Leben. Und jeder Christ ist ein Diener. Ein Diener Christi. Jesus sagt zu jedem einzelnen Christ, folge mir nach. Und Jesus war ein Diener. Und ihm nachfolgen heißt zu dienen. Er hat eine Berufung für uns. Dein Leben hat einen Zweck. Dein Leben hat einen Sinn. Jesus hat was vor mit dir. Wir sind gerettet, um zu dienen. Und darum soll unser Leben sich drehen eigentlich, Jesus zu dienen. Oder das ist der Lebensinhalt von einem Sklaven. Der Lebensinhalt von einem Sklaven ist eine Sache, nämlich seinem Herrn zu bedienen. Was immer der will, das tue ich. Und so hat der Paulus sich gesehen. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Er hat gesagt, das Leben ist für mich eine Sache, Christus, und dann das Sterben ist für mich Gewinn, weil da kriege ich noch mehr von ihm. Und er hat gesagt, meine Hoffnung ist, dass Christus durch mein Leben geehrt wird. Wörtlich sagt er, meine Hoffnung ist, dass Christus groß gemacht wird in meinem Leben. Und er sagt, sei es durch Leben oder sei es durch Tod. Das ist meine Leidenschaft. Das ist die Vision, das ist die Motivation meines Lebens. Und der Paulus inspiriert mich an dem Punkt. Ich will mein Leben nicht verschwenden. Ich will auch ein Leben leben, das Jesus ehrt und das Frucht bringt für ihn und für sein Reich. Und wie gesagt, jeder Mensch lebt für irgendetwas. Jeder Mensch ist ein Diener. Die Frage ist nur, für wen oder für was? Und wir haben den besten Herrn, den es gibt. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er meint es absolut gut mit uns. Und wenn du ein Christ bist, dann bist du eigentlich ein Diener Jesu. Das sollte sein zumindest. Das sollte das Ziel und der Inhalt deines Lebens sein. Und wenn du dich nicht so siehst, nicht als Diener Jesus, dann siehst du dich falsch. Dann liegst du falsch, biblisch gesehen. Dann musst du deine Ausrichtung ändern, die Ausrichtung deines Lebens. Okay, Jesus ist zurückgegangen in den Himmel, aber er lebt durch den Heiligen Geist in uns. Und er will weiter durch uns wirken in dieser Welt. Wir sind sein Leib, wir sind der Leib Christi. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße. Jesus will weiter durch uns dienen, so wie er damals durch seinen irdischen Leib gedient hat. Und er wird wiederkommen. Und in der Zwischenzeit hat er eine Aufgabe für uns. Lass uns die Knechte anschauen. Das Erste, was wir sehen hier an diesen Knechten, denen wurde Verantwortung übertragen. Denen wurden Gaben gegeben. In der Geschichte sind es 10 Minen wörtlich. Das war eine griechische Geldeinheit. Das waren ungefähr 1000 Tageslöhne eines durchschnittlichen Arbeiters. Also ungefähr 3 Jahreslohn. War ganz schön viel. Und Jesus hat ihnen gesagt, wirtschaftet mit dem, was ich euch gegeben habe, in dieser feindschaftlichen Umgebung, wo die Leute mich ablehnen. Wirtschaftet da, bis ich wiederkomme. Nutzt es, was ich euch gegeben habe, für mein Reich. Gott hat jedem von euch Gaben gegeben und Ressourcen gegeben. Und jeder einzelne von euch ist begabt von dem Heiligen Geist. Und in Matthäus 25 haben wir auch ein Gleichnis, das ähnlich ist, das Gleichnis von Talenten. Der Unterschied zu dem Gleichnis hier ist, in Matthäus 25 kriegen diese Knechte unterschiedlich viel. Der eine kriegt 5 Talente, der andere 2, der andere 1. Ein Talent war auch eine Geldeinheit damals. Es gibt Dinge, wo wir unterschiedlich sind, wo wir unterschiedliche Begabungen haben. Wir sind unterschiedlich intelligent. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben unterschiedliche Ressourcen. An Besitz, finanziell auch. Aber wir haben alle sehr viel, wie diese Knechte. Und jeder kann mit diesen Gaben, mit diesen Ressourcen, die Gott ihr gegeben hat, ihm dienen, sein Reich bauen. Hier haben alle gleich viel bekommen. An welche Gaben oder Ressourcen oder Schätze könnt ihr denken, die Jesus uns gelassen hat, von denen wir alle gleich viel haben? Fällt euch was ein? Zeit, ja? Jeder hat 24 Stunden pro Tag. Wer sagt, ich habe keine Zeit, der lügt. Das stimmt nicht, der macht sich selbst was vor. Die Frage ist, wozu nutzt du deine Zeit? Wir haben alle gleich viel. Es ist nicht, dass einer mehr hat, der andere weniger. Der eine ist vielleicht ein durchschnittlicher Deutscher und verbringt 3-4 Stunden pro Tag vom Fernseher. Der andere macht was mit seiner Zeit und schafft was in dieser Zeit. Aber wir haben alle gleich viel Zeit. Ja, was haben wir noch? Gleich viel. Könnt ihr noch was denken? Denk an das Wort Gottes. Das ist eine mächtige geistliche Ressource. Wir haben alle haben dasselbe Wort. Geist Gottes. Wir haben alle Gottes Geist. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch kommt. Und er wird euch zurüsten, meine Zeugen zu sein. Also Jesus hat uns zugerüstet. Wir haben dieselbe Ressource. Wir haben den Heiligen Geist. Befähigung, ihm zu dienen. Das hat jeder von uns. Was könnt ihr noch denken?
Hände.
Ja, wir haben alle Hände, zumindest alle, die wir hier sitzen. Ja. Wir haben Jesu Leben in uns. Er hat uns Gebet gegeben. Das ist eine Ressource, die er uns gegeben hat. Wir alle können beten. Wir alle haben den gleichen Zugang zu unserem himmlischen Vater, zum allmächtigen Gott. Und er hat gesagt, wenn ihr nach meinem Willen betet, dann werde ich euch geben, um das, was ihr gebeten habt. Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht betet. Also da haben wir eine Ressource, die wir nutzen können. Haben alle gleich viel. Er hat uns allen denselben Schatz des Evangeliums anvertraut. Wir haben alle die gleiche wunderbare Nachricht. Wir können allen Menschen von Jesus erzählen. Das ist unsere Berufung, unser Auftrag eigentlich. Jesus hat gesagt, geht in alle Welt und predigt die gute Nachricht, erzählt weiter, was ich für die Menschen getan habe, dass es Vergebung gibt in Jesus und macht sie zu meinen Jüngern. Also, wir alle haben viele Ressourcen anvertraut bekommen. Frage, was tun wir damit? Nutzen wir die und wie gut nutzen wir die? Und da kann jeder sich selber fragen. Wir sind Verwalter von diesen Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat in unserem Leben. Und das Zweite, was wir sehen hier in dieser Geschichte, ist, dass Jesus, wenn er wiederkommt, uns verantwortlich halten wird für diese Dinge, die er uns anvertraut hat. Im 1. Korinther 3 sagt der Paulus, wir sind Gottes Mitarbeiter. Das gilt auch für uns. Er spricht hier im Besonderen über seinen Dienst als Apostel und Gemeindegründer, aber es ist auch genauso anwendbar für uns, weil jeder Einzelne von uns ist im Dienst für Jesus. Hoffentlich, weil sonst ist er am Holzweg, sonst ist er kein guter Knecht. Paulus sagt, wir sind Mitarbeiter Gottes und dann sagt er weiter, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn dir aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, der Tag des Gerichts, weil ein Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Also es wird eine Prüfung geben. Feuer, Bild von Feuer. Und dann sagt er weiter, wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird errettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also Paulus sagt hier, es gibt nur einen Grund, es gibt nur einen Weg, wie Menschen gerettet werden können und in Beziehung mit Gott kommen können, und das ist Jesus, das, was er für uns getan hat. Das ist die Grundlage für unser Lebenshaus. Es gibt nur ein Fundament, das ist Jesus. Und dann bekommen wir aber Ressourcen und Baumaterialien und wir sind herausgefordert, darauf zu bauen, auf diesem Fundament. Und dann in diesem Bild, was der Paulus uns gibt, gibt es Menschen, die mit unterschiedlichen Materialien bauen. Die einen mit Steinen und so weiter, mit beständigen Materialien, und die anderen mit Stroh, vergängliches Zeug. Und wir Christen, wir bauen unterschiedlich gut. Wir bauen unterschiedlich treu, und darauf kommt es Gott an. Es kommt nicht darauf an, wie viele Ressourcen du bekommen hast, sondern was du mit dem tust, was Gott dir gegeben hat. Ich bin sicher nicht der beste Prediger, den es gibt, nicht der intelligenteste, aber Jesus wird mich nicht vergleichen mit Billy Graham oder sonst irgendwem, sondern was habe ich gemacht mit dem bisschen Grütze, was er mir gegeben hat. Es gibt manche, die haben mehr Geld, mehr Ressourcen materiell gesehen als andere. Gott wird es nicht vergleichen, wer mehr getan hat, sondern im Verhältnis. Wer hat mehr getan mit dem, was du ihm anvertraut hast? Ich denke an die arme Witwe, die irgendwie so einen Pfennig in den Opferstock reinschmeißt und Jesus sagt, die hat mehr gegeben als alle anderen. Als diese ganzen Pharisäer, die hier Riesenkohle reingeworfen haben und danach getrötet haben, dass alle gesehen haben, wie toll sie sind. Also es geht um Treue in unserem Leben. Das wird Jesus beurteilen. Wie treu warst du mit dem, was er dir gegeben hat? Das wird der Maßstab sein. Und wie gesagt, in diesem Wortbild, die einen bauen mit wertvollen, beständigen Materialien, die anderen bauen mit vergänglichen, brennbaren Materialien. Irgendwie erinnert mich das immer, wenn ich das lese, an die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen. Kennt ihr die noch? Wer kennt die noch? Schon lang her, dass ich die gehört habe. Aber so diese Geschichte von diesen drei Schweinchen, die auch so Hütten bauen, aus unterschiedlichsten Materialien, um sich vom Wolf zu beschützen. Und der eine baut mit Stroh und dann kommt der Wolf und pustet die ganze Hütte weg. Dann am Schluss gibt es einen, der hat mit Steinen gebaut, solide, und der Wolf kann nichts anhaben. Gut, Jesus wird am Ende unseres Lebens unsere Lebenshäuser prüfen. Und in dem Wortbild, was der Paulus verwendet, wird er nicht pusten, sondern durch Feuer. Aber es spricht hier von Beurteilung, von Gericht. Im 2. Korinther 5 heißt es, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib, das heißt in seinem Leben, seinem irdischen Leben vollbracht hat. Dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Das heißt, Jesus, er spricht hier von Christen. Wir sehen, das andere Gericht, das wir gesehen haben, ist das Gericht vor dem großen weißen Thron. Da ging es um gerettet sein oder nicht gerettet sein. Hier, dieser Richterstuhl Christi ist ein Gericht, wo seine Nachfolger, seine Knechte beurteilt werden, wie gute Verwalter wir waren. Und Jesus wird unser Lebenswerk ansehen und durchleuchten. Und er sieht alles. Er sieht sogar unser Herz. Und es wird nicht nur darum gehen, was wir getan haben mit unseren Ressourcen, sondern auch, wie wir es getan haben, mit welcher Motivation. Es wird eine große Rolle spielen. Und das, was fehlinvestiert war in unserem Leben, was wir selbstsüchtig in uns investiert haben, über unsere Bedürfnisse hinaus, einfach Selbstsucht, was wir mit der falschen Motivation getan haben, das wird verbrennen. Und das, was wir richtig getan haben, mit der richtigen Motivation, das wird ewig bestehen bleiben, das wird Bestand haben und wir werden belohnt werden dafür. Also die, die sich Jesus anvertraut haben in diesem Leben, die werden nicht gerichtet werden für ihre Sünden. Die werden den zweiten Tod nicht erleben, weil Jesus hat unsere Sünden getragen, wir werden in den Himmel kommen. Aber unsere Werke werden beurteilt und gerichtet werden. Und nur das Gute, das was wirklich Ewigkeitswert hat, das wird bestehen haben, der Rest wird verbrennend, wird sich in Luft auflösen. Und es wird Menschen geben, die, wie Jesus gesagt hat, Schätze im Himmel gesammelt haben. Wie können wir das tun? Indem wir in Gottes Reich investieren, indem wir im Namen Jesu in andere Menschen investieren, nicht selbstsüchtige Schweine sind, sondern wirklich an andere denken, unsere Ressourcen nutzen, um zu dienen. Jesus hat gesagt, wenn du jemandem ein Glas Wasser gibst, in meinem Namen, du wirst belohnt werden dafür. Die arme Witwe hat einen Pfennig reingeschmissen, Jesus hat sie belohnt dafür. Da können wir sicher sein. Er wird uns an unseren Ressourcen messen. Wie treu waren wir? Und dafür werden wir belohnt werden. Und dann andere wird es geben, die werden zuschauen, wie sich ihr selbstsüchtiges Leben in Luft auflöst. Es bleibt nichts über. All ihr Zeug, das sie für sich angehäuft haben, oder ihre guten Taten, die sie wie die Pharisäer aus den falschen Motivationen getan haben, dass sie gesehen werden, dass sie geehrt werden von Menschen. Jesus sagt, die haben ihren Lohn schon bekommen hier in dieser Welt. Das Zeug wird alles in Rauch aufgehen. Und die werden in den Himmel kommen, aber so mit rauchendem Gewand. Dann werden sie ziemlich nackt vor Gott stehen. Nicht viel Belohnung da sein, nicht viel, was wirklich wert hat in der Ewigkeit. Und sie werden realisieren, dass sie ihr Leben verschwendet haben. Also umsonst war, dass es fruchtlos war, ewig gesehen. Sie werden gerettet werden, aber sie werden Verluste leiden, heißt es hier. Und ich denke, das wird schmerzen. Ich denke, in dem Augenblick werden wir alle sehen, was wir alles hätten tun können. Wie viel mehr Gott durch uns hätte tun können und hätte tun wollen. Aber sie waren nicht verfügbar. Vielleicht wird Gott in dem Moment sagen, hey, ich habe dir so viel Geld anvertraut für mein Reich. Und wirst sehen, Mann, wenn du das investiert hättest in Gottes Reich, wie viele Menschen hätten gerettet werden können und im Himmel sein können. Aber du hast das selbstsüchtig in dich investiert. Sinnlosen Luxus angehäuft. Oder guck mal, ich habe dir all diese Gaben gegeben, all diese Ressourcen gegeben und du hast sie nicht genutzt. Du hättest ein Paulus sein können in deinem Leben. Aber du warst zu faul, zu bequem, zu feig. Vielleicht zu sehr von der Unterhaltungskultur eingenommen. Und es wird verbrennen. Ich glaube, das wird wehtun. Ist das Bild, was Paulus gebraucht im Korintherbrief. Aber dasselbe haben wir hier, zwei Gruppen von Knechten. Zuerst die Treuen, im Vers 16 nochmal. Der kam zu ihm und sagt, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er, der Herr, sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Also er belohnt sie hier überverhältnismäßig eigentlich, sehr großzügig. Und die Belohnung ist hier, noch mehr Einfluss, noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Frucht in dieser Welt zu bringen. Und sie werden mit ihm herrschen in Ewigkeit. Und wir sehen auch, der 5, gewonnen hat, wird über 5 Städte gesetzt, der 10 gewonnen hat, über 10. Also die Belohnung ist proportional zu der Verwalterschaft, zu der Treue mit dem, was Gott ihnen anvertraut hat. 2 Gruppen von Knechten, 2 Gruppen von Christen hier. Und ich kenne Christen, die brennen für Gott und für Jesus. Die wollen einen Unterschied machen für sein Reich. Da ist Leidenschaft. Die haben am Herzen, was Jesus am Herzen hat. Und das ist wunderschön, das zu sehen. Und euch möchte ich ermutigen und sagen, hey, bleibt dran. Bleibt treu. Ihr werdet belohnt werden. Galaterbrief, sagt der Paulus, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Als zweites sehen wir aber den untreuen Knecht. Und Jesus sagt, er ist böse. Das war das Problem. Sein Herz war nicht für Gott. War nachlässig, war bequem, war selbstsüchtig, gleichgültig. Das Anliegen seines Herrn war ihm offensichtlich egal. Und im Vers 24 nochmal sagt er, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Nehmt ihm seine Ressource, seine Dienstmöglichkeit weg und gebt dem, der am treuesten gewesen ist. Ist nur logisch, oder? Es wäre Verschwendung, das dem bösen Knecht zu lassen. Der macht eh nichts damit. Ich möchte, dass ihr seht, dass der böse Knecht sich durch seine eigene Einstellung unbrauchbar gemacht hat. In der Bibel steht, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchlaufen, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist Gottes Herz. Er will uns gebrauchen. Aber wir können uns unbrauchbar machen für das Reich Gottes durch unsere eigene Einstellung. Und wie gesagt, ich sehe Christen auf der einen Seite, die sind begeistert, die sind aktiv, die machen Schritte im Glauben. Und du kannst beobachten, Gott segnet sie immer mehr und sie bekommen immer mehr Gelegenheiten und erzählen immer mehr Zeugnisse. Die haben jedes Mal, wenn wir uns treffen, ein neues Zeugnis, wie Gott sie gebraucht in ihrem Leben. Und auf der anderen Seite gibt es die, die irgendwo nachlässig sind und gleichgültig und bequem und sie haben immer weniger, verkümmern irgendwie geistlich. Oh, ich erlebe nichts mit dem Herrn. Vielleicht liegt es daran, dass du nichts tust mit dem, was er dir anvertraut hat, dass du nicht treu bist. Und er gibt deine Gelegenheiten anderen, die treuer sind. Und wenn es dich beschreibt, möchte ich aber auch sagen, es gibt Hoffnung. Wie gesagt, das Problem ist die Einstellung. Und das liegt an dir. Du kannst deine Einstellung ändern. Manche Dinge können wir nicht ändern in unserem Leben, aber das, wie wir denken, unsere Einstellung, das können wir ändern. Biblischer Begriff dazu ist Buße tun. Umdenken. Du kannst Buße tun, umdenken und du kannst wieder brauchbar werden für Gott. Du sagst, hier bin ich verfügbar. Gebrauche mich mit all dem, was du mir gegeben hast. Ich will es investieren für dich. Jesus liebt dich. Und Jesus will dich gebrauchen. Und es gibt nichts Schöneres und es gibt nichts Befriedigenderes in dieser Welt, als mit Jesus und für Jesus durchs Leben zu gehen und von ihm gebraucht zu werden. Zumindest meine Meinung. Ich finde es begeisternd, zu erfahren, wie Gott einen gebraucht. Ist wunderschön. Okay, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Gleichnisse lest, solche Dinge von Jesus hört. Ich möchte eines Tages nicht mal zurückschauen auf mein Leben, am Ende meines Lebens und sagen müssen, Mann, ich habe mein Leben echt verschwendet. Das war es nicht wert. Schade. Ich würde sagen, Leute, lasst uns volle Kanne für Jesus leben. Amen. Das ist die Anwendung, oder? Die ich aus dieser Geschichte hier, aus diesem Gleichnis von Jesus ziehe. Hier, lasst uns alles geben für ihn. Wir haben nur ein Leben. Lasst uns es nutzen. Paulus sagt, durch Leben oder durch Sterben will ich Jesus ehren. Hey, wir leben nur einmal, wir sterben nur einmal. Wenigstens soll es ein würdiger Tod sein. Wenn ich für Jesus hingerichtet werde, egal. Möchte ich ihm bezeugen. Das war seine Einstellung und mich stachelt es an. Paulus ist mein Held. Denk mal, ja, genau. So sollten wir leben als Christen. Also ihr könnt das mit nach Hause nehmen. könnt euch fragen, wo bin ich in dieser Geschichte? Und seid ehrlich zu euch selbst. Gott weiß es sowieso. Er kennt unser Herz. Aber manchmal ist es gut, innezuhalten in unserem Leben und mal ehrlich Inventar zu halten. Tun es im Geschäftsleben. Einmal im Jahr wird Inventar gehalten, wird geschaut, hey, wie sieht es denn wirklich aus? Ist auch gut für uns in unserem geistigen Leben. Wo bist du in der Geschichte? Bist du noch ein Feind Gottes? Muss das nicht mal aktiv sein? Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist schon gegen mich. Automatisch. Wenn du dich noch nie zu Jesus bekehrt hast, dann ist das dein Status. Deine Schuld trennt dich von Gott, du bist ein Feind Gottes und er liebt dich, aber er wird deine Schuld richten müssen, wenn du sie nicht Jesus gibst und dich befreien lässt von ihm. Er liebt dich und er will dich retten. Wenn irgendwer heute hier ist, wenn das du bist, dann möchte ich dich einladen, dein Leben Jesus zu geben. Wir beten gern mit dir, es ist ein einfaches Gebet. Du sagst, Jesus, ich habe erkannt, dass ich dich brauche, dass ich ein Sünder bin, dass ich nicht perfekt bin. Ich brauche Vergebung. Und ich habe erkannt, dass du bezahlt hast für meine persönliche Schuld. Und ich möchte, dass das für mich gilt, dass es wirksam wird für mich. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Rette mich, Jesus. Ich glaube mich an dir fest. Ich setze mein Vertrauen ganz von mir weg. Meine Selbstgerechtigkeit gebe ich auf und ich vertraue dir allein. Und ich mache dich zum Herrn in meinem Leben. Nimm mich selbst, ich schmeiße mich von dem Thron und ich setze dich auf den Thron meines Lebens. Und ich möchte dir nachfolgen und mit dir leben. Und wenn du das tust, dann findet eine Überweisung statt. Deine Schuld wird auf ihn überwiesen, sein perfektes, heiliges Leben wird dir zugerechnet. Und dieses Trennende von Gott ist weg, du kannst in Gemeinschaft mit Gott leben. Du wirst von Neuem geboren, Gott nimmt Wohnung in deinem Herzen, das ist wunderbar. Du kannst in Beziehung mit ihm leben, in alle Ewigkeit. Das fängt schon hier an, aber es dauert in die Ewigkeit. Dann kannst du anfangen, Schätze zu sammeln für den Himmel und Belohnungen zu sammeln. Also nochmal, wenn du dich noch nie bekehrt hast, herzliche Einladung dazu. Ich habe letztes Mal einen öffentlichen Aufruf gemacht, ich möchte heute einladen. Komm nach vorne oder sag einfach zu einem Freund, lass uns zusammen beten. Manchmal hilft es, wenn man das vor Zeugen macht, wenn man es wirklich festmacht. Oder auch allein in deiner Kammer geht es natürlich auch. Und du sagst, Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Wir werden nicht automatisch Christen, nur weil wir in der Kirche rennen. Du wirst auch kein Auto, weil du in die Garage gehst. Es braucht eine persönliche Entscheidung. Es braucht eine Bekehrung. Das sind die einen. Die anderen, wenn ihr sagt, hey, nee, für mich ist das klar, ich liebe Jesus, ich möchte ihm nachfolgen. Was für ein Knecht bist du? Was für ein Verwalter bist du? Bist du ein guter Verwalter oder ein schlechter? Und sagst, da gibt es Raum zu wachsen. Und das Schöne ist, wir sind in der Gnadenzeit. Es gibt noch Zeit, umzukehren. Es gibt noch Zeit, die Dinge zu ändern. Vielleicht ist es dran, was zu ändern in deinem Leben. Ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist euch das persönlich macht und euch zeigt, was das für euch ganz persönlich bedeutet. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich schätze es eigentlich, Gott, dass du so klar zu uns sprichst. So nicht um einen heißen Brei rumlaberst, sondern dass du ganz klar sagst, was Sache ist. Herr, weil dann können wir klare Entscheidungen treffen, wenn wir klar sehen. Und darum bete ich jetzt für jeden Einzelnen, dass du uns die Gnade schenkst, geistig klar zu sehen, wo wir stehen in unserem Leben. Wirke du in uns, zeig uns, was es für uns persönlich bedeutet. Und gib uns die Kraft und den Willen, es umzusetzen, was du uns sagst. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Und dazu segne euch der ewige Gott. Füll euch mit seinem Geist. Er hat uns die Kraft verheißen, dass wir seinen Willen tun können. Das müssen wir nie aus eigener Kraft tun. Aber wir müssen gewillt sein und verfügbar sein. Und dafür segne und stärke euch der Herr. Amen.